Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People Pleasing AD. Ich bin Dr. Verena Stahl und ich bin Host dieses Podcasts. Heute ist Emma Isadora Hagen wieder zu Gast. Vielleicht erinnerst du dich an Emma, genauer gesagt an die Folge 18 vom März letzten Jahres. Damals sprachen wir über ihren Weg als 22-jährige Führungskraft und über ihre mutige, klare Führung und gute Kommunikation ganz ohne Power Pleasing, wie sie es nannte. Seit diesem Gespräch ist einiges passiert. Emma hat ihre Arbeit weiter ausgebaut und ist mittlerweile unter anderem mit einer eigenen Masterclass rund um Karriere, Wirkung und souveräne Kommunikation unterwegs. Und in diesen Wochen steht der nächste große Schritt an. Denn in Kürze erscheint ihr Buch mit dem starken Titel »Jetzt bist du schlauer als dein Chef – 100 Erfolgsfaktoren für Fokus, Resilienz und berufliche Freiheit«. Persönlich freue ich mich, dass ich als eine ihrer Gastautorinnen einen eigenen Beitrag beisteuern durfte, und zwar zum Thema, wie People-Pleasing die Innovationstätigkeit von Organisationen ausbremst. Heute sprechen wir über einige von Emmas zentralen Thesen. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Emma, in meinem Podcast.
Hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch total. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da warst du bereits hier. Wir haben da über Power-Pleasing gesprochen und du hast uns ganz viel erzählt über deinen Weg von der 22-jährigen, frisch gebackenen Führungskraft. Seit letztem Jahr ist nochmal ganz viel passiert. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, was du heute auch auf LinkedIn ganz frisch präsentiert hast, dass das jetzt rauskommen wird. Also es ist ein ganz besonderer Tag, an dem wir hier aufnehmen. Die Folge wird dann im März rauskommen. Möchte ich dir jetzt erstmal ganz herzlich gratulieren zu diesem Schritt, dieses Buch nun zu veröffentlichen und damit auch heute in die Öffentlichkeit zu gehen.
Vielen Dank, ein sehr aufregender Tag.
Ein sehr aufregender Tag und ich fühle mich sehr geehrt, dass du an diesem Tag hier bei mir zu Besuch bist. Emma, wir wollen natürlich jetzt erstmal hören, wie es dir damit geht. Du strahlst, wir machen ja kein Video, Emma strahlt, aber wir haben gerade auch schon im Vorgespräch gehört, es ist natürlich auch anstrengend, also da kommen ja sicherlich ganz unterschiedliche Gefühle zusammen. Berichte doch einfach mal davon, wie es dir jetzt gerade so geht.
Also erstmal freue ich mich auf das Gespräch mit dir, denn ich erinnere mich sehr, sehr gern an unsere letzte gemeinsame Podcast-Aufnahme, weil ich wirklich sagen muss, es war ein ganz, ganz qualitativer Austausch, der sich aber trotzdem total natürlich angefühlt hat. Und ich habe dir das ja, glaube ich, auch danach nochmal geschrieben. Und für mich war dieses Mal jetzt im Rahmen der Buchpromotour ganz klar, dass ich sehr gerne nochmal bei dir in den Podcast gehen möchte. Deswegen freue ich mich jetzt in erster Linie. Und ja, heute ist ein aufregender Tag natürlich, weil, muss man sagen, das ganze Thema Buch oder so ein großes Projekt oder man sagt ja auch Buchprojekt im Verlag, in der Verlagswelt, das ist meistens etwas, was sehr früh geplant wird. Also ich würde sagen, der Beginn davon ist natürlich so die Idee, die irgendwann mal entsteht und daraus entsteht dann ein Exposé, mit dem geht man auf den Verlag zu. Dann ist es natürlich irgendwie auch eine aufregende Zeit, den richtigen Verlag für sich zu finden, die Bedingungen, die man sich wünscht, geht dann über in eine Phase, in der man natürlich schreibt, wo man auch eine Deadline hat, die geprägt ist von ja, einem andauernden Druck. Man merkt es dann schon auch sehr stark im Alltag, dass man eigentlich immer so ein bisschen das im Hinterkopf hat, wenn man gerade Freizeit hat, dass man sich so denkt, oh, eigentlich muss ich mich jetzt hinsetzen und schreiben. Und man beschäftigt sich auch unterbewusst sehr viel mit den Inhalten von so einem Buch, von der Struktur, was kann noch mit rein, was mit welchen Inhalten fühlt man vielleicht sich nicht so wohl, wo man sagt, ist das richtig da, ist das das, was die Zielgruppe braucht und das arbeitet 24/7, ganz besonders gerne natürlich kurz vorm Einschlafen. Von dort aus geht man dann ja eigentlich nach der Abgabe in die Marketingphase rein. Der Vorverkauf ist super wichtig, der hat, wie du schon gesagt hast, heute gestartet. Da ist immer ganz wichtig, dass man die Vorbestellungen gerade auf Amazon so ein bisschen anstößt, weil daran sich eben viele stationäre Buchhändler eben orientieren. Und das sind immer auch die Zeit, wo die Promophase losgeht. Und dann ist das Veröffentlichungsdatum, das ist der 24.3. Und nach einer Woche, wenn man wie ich im Sachbuch, Taschenbuch kategorisiert ist, weiß, kann man dann eben noch Spiegel-Bestseller werden oder nicht. Aber das ist so der Verlauf davon. Und deswegen gerade eine sehr aufregende Phase mit dem Beginn des Vorverkaufs.
Wow, da hast du uns jetzt mitgenommen auf die ganze Reise. Kannst du das sagen, wann das gestartet hat? Also wann war der Moment, wo du diese Idee hattest? Dieses Buch schreibe ich.
Ja, ich finde die Geschichte dahinter eigentlich ganz süß oder auch witzig. Also mir war immer klar, dass ich gerne mal ein Buch schreiben wollen würde. Ich war damals bei meiner Mutter, das wissen ja auch viele bei mir, weil ich das ja auch schon geteilt habe, dass sie ja schwer krank war. Und sie wollte damals was vom Metzger. Während so einer Krebstherapie hat man natürlich auch so Cravings und Sachen, worauf man richtig Lust hatte. Und ich war dann auf dem Weg zum Metzger und habe da ein Leberkäsebrötchen geholt. Im Allgäu sagt man da LKW dazu. Ich weiß gar nicht, ob das so allgemein gängig ist.
LKW? Wofür steht das W?
Weckle.
Weckle, ach so, okay. Ja, also ich komme aus einer Region, wo man eher Fleischkäse sagt.
Im Allgäu ist Leberkäse Weckle und deswegen LKW. Genau, da war ich da in der Metzgerei drinne und dort waren mehrere Angestellte und eine Führungskraft. Die Angestellten waren Frauen und die Führungskraft war ein Mann. Und während ich da gewartet habe auf mein Leberkäse Weckle, habe ich so die Dynamik in diesem Team so ein bisschen beobachtet. Die hatten keinen guten Tag, muss man sagen. Da war so ein bisschen schwierige Stimmung und die Führungskraft, der Mann in der Runde, hat versucht, es zwischen den Frauen irgendwie zu moderieren. Und es gab dann einen kleinen Konflikt, auch vor der Kundschaft, was natürlich auch super ungünstig ist. Bin dann rausgegangen und dachte mir dann so, ich glaube, er, der Mann, der hat da gar keinen Bock drauf gehabt. Der war die Führungskraft und der schien mir so, als wenn der eigentlich lieber hinten in seinem Bereich will und seine Fachtätigkeit machen möchte und eigentlich jetzt nicht da vorne bei den Damen stehen möchte und da irgendwie das anleiten. Und die Damen vorne, das waren alles Frauen, die einen krassen Hut auf hatten. Die waren drinnen in ihrem Team. Das waren eigentlich kleine Leaderinnen. Dazu gibt es tatsächlich ein Prinzip und das ist das Peter- und Paula-Prinzip. Das Peter-Prinzip sagt aus, dass Fachkräfte zu Führungskräften befördert werden, die eigentlich vielleicht auch bessere Fachkräfte geblieben wären. Oder eben auch Paula-Prinzip passiert oft bei Frauen oder gerne, wenn sie in einer Position sehr gut sind, dann lässt man sie gerne dort, weil sie dann Schlüsselfunktionen besetzen, aber eher so im organisatorischen, abarbeitenden Feld und gar nicht befördert werden.
Ich habe das auch schon mal gehört, ganz kurz vielleicht aus eigener Erfahrung, da hat man mir dann auch gesagt, naja, aber bei dir weiß man wenigstens, dass es dann klappt. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz gängige Reaktion, die da so ist. Ne? Das sind so die Zuverlässigen, die machen das ganz solide und das will man sich natürlich nicht nehmen lassen und riskieren, dass die Person womöglich weiterzieht.
Genau, sie haben oft dann eine wichtige Funktion, aber nicht zwingend die Führungsfunktion. Und viele Paulas könnten Führungskräfte sein, aber sie werden lieber dort quasi in dieser Schlüsselfunktion gelassen. Und gerade wenn so Welten dann aufeinandertreffen, kann das eben dann dazu führen, dass man dann eben auch Konflikte vor der Kundschaft austrägt. Aber ich bin dann rausgegangen und dachte mir dann so, ah, das ist so eindeutig, was man da sieht. Und ich dachte mir dann, die wissen das halt einfach auch nicht, was da gerade vor sich geht. In Deutschland haben wir einfach, was die Bildung am Arbeitsplatz angeht, finde ich, unterstützen wir Arbeitnehmer zu wenig darin, was die Zukunftsdynamiken angeht. Also bestenfalls bilden wir die gut aus für das, was sie tun. Gerade auch bei Führungskräften gibt es da auch große Defizite, aber wir bilden nicht aus oder geben Wissen weiter, wie sie zukunftsfähig bleiben, wie sie mit diesen Dynamiken umgeht, was für Dynamiken gibt es eigentlich. Und dann dachte ich, darüber will ich ein Buch schreiben. Ich möchte ein Buch Arbeitnehmern an die Hand geben und zwar zusammengefasst, kuratiert, was eigentlich gerade abgeht, weil diese Mitarbeitenden, die haben keine Zeit, 400 Seiten Fließtext aus einer Theorie zu lesen, sondern die brauchen das praxisnah, also von der Praxis für die Praxis, gut zusammengefasst, datenbasiert, mit ein paar Tipps, wo sie wirklich sofort in die Anwendung kommen. Und das ist in dem Buch passiert.
Ja, du sprichst gerade einen ganz wichtigen Aspekt an, den ich auch immer sehe, dieses Kuratieren. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Das ist eine ganz wichtige Leistung. Der kommt ja ursprünglich mal so aus der Galerie, wo Bilder zusammengestellt werden und wo dann eben auch man sich aus der Perspektive dieser Besucher so einer Galerie sich überlegt, ja, wie ist es denn jetzt sinnvoll? In welcher Reihenfolge sollte dieses Werk gezeigt werden? Und wie wird man dann da durchgeleitet und vielleicht auch noch ein bisschen kommentiert? Da mal ein paar Fakten zur Historie, da mal noch andere Wegbegleiter oder persönliche Dinge. Und so stelle ich mir das gerade auch so ein bisschen vor bei deinem Buch, dass du da so vorgegangen bist. Das heißt, du hattest da schon ein ziemlich klares Konzept von vornherein. Du hast mit diesem Peter- und Paula-Prinzip begonnen als Grundidee und dann haben sich schnell weitere Ideen dazu gesellt. Dann irgendwann sind es 100 gewesen. Wie ist das weitergegangen?
Ich wusste, dass es verschiedene Punkte gibt, über die wir dringend aufklären müssen, was Soft Skills angeht, was Themen in der Führung angeht, aber auch Social Media, Technologien, Digitalisierung. Ich hatte erst die einzelnen Themen, die mir sehr, sehr wichtig waren, weil ich sie eben aus meiner eigenen Praxis kenne. Ich war über 10 Jahre im Konzern, ich war 10 Jahre Führungskraft. Ich weiß, mit was die Praxis auch struggelt, welche Fragen da aufkommen. Und daher kamen erst viele einzelne Punkte. Danach kam dann eigentlich die Kapitel-Oberstruktur. Also ich kann das ja kurz sagen. Ich habe zum Beispiel der Menschenzentrum ist ein Kapitel, aber es sind auch Soft Skills dabei, Diversität und Inklusion, Generation und lebenslanges Lernen ist ein ganzes Kapitel, Sichtbarkeit und Social Media, Karrierestrategien am modernen Arbeitsmarkt, Zeit und Ort. Jetzt als Beispiel mal, das sind so Oberkapitel, die ich dann eben definiert hat aufgrund der einzelnen Punkte, die ich bis dahin hatte und habe dann eigentlich aufgefüllt bis 100 und habe da natürlich auch nochmal gut recherchiert, was braucht der Arbeitsmarkt rechts und links von dem, was meine Erfahrung ausmacht, auch unabhängig davon. Und vor allem eine ganz wichtige Grundlage, es ist wissenschaftlich basiert. Das heißt, die Themen kommen auch daher, was aktuelle Studienergebnisse liefern. Und mit aktuell meine ich 2 bis 3 Jahre oder auch 5 Jahre. Wir sprechen natürlich in dem Buch auch über Grundlagen, also Dinge, die historisch irgendwo gewachsen sind und wo es mal ganz von vor langer Zeit auch mal eine Aussage gab. Aber es ist, wie gesagt, es sind ganz, ganz viele aktuelle Studien drin und daher war es auch sehr viel Recherche im Buch.
Recherche, die du selber geleistet hast, die du aber auch aus den Beiträgen deiner Expertinnen und Experten dann mit nutzen konntest. Wie bist du da vorgegangen? War das von vornherein für dich klar, dass du da eben auch noch andere Stimmen mit einbinden wolltest?
Also da muss man ja für deine Zuhörerinnen und Zuhörer direkt mal sagen, dass du ja auch Expertin in meinem Buch bist und mir das sofort klar war, weil das Thema People Pleasing muss unbedingt rein. Das ist für mich auch ein Thema, was ganz klar mehr Aufmerksamkeit braucht, wo wir ganz kurze Aufklärung brauchen. Ich war sehr begeistert von unserer ersten Podcast-Aufnahme und daher war mir ganz klar, dass du dabei sein wirst und alle Experten und Expertinnen sind Personen aus meinem Netzwerk, aber von denen ich weiß, wie sie arbeiten, was sie können. Also damit meine ich nicht nur, dass ich mir auf LinkedIn Leute gesucht habe, die eine große Reichweite haben, sondern wo ich weiß, Leute, die wissen, wovon sie in ihrem Themengebiet sprechen. Und natürlich sind Personen dabei, wie zum Beispiel auch ein Felix Beilharz, der auf LinkedIn sehr bekannt ist, aber er spricht dann genau über LinkedIn. Ich habe zum Beispiel auch ein Kapitel über, wie man als Mutter wieder zurück an den Arbeitsplatz findet und habe dafür eine Person ausgewählt, eine Frau, die 3 Kinder hat und jetzt gerade zurück an den Arbeitsplatz findet. Das ist wirklich praxisnah ist und nicht sich jetzt nur an Reichweite orientiert und wirklich, wo ich mich selber auch drauf verlasse aus eigener Erfahrung.
Ja, ich denke, das ist ein ganz tolles Auswahlkriterium. Also von daher, du bist ein Mensch, der eben ganz klar so für mich schon auch für diese ganze Social-Media-Welt steht, aber du findest gleichzeitig auch in der analogen Welt statt. Und dein Beispiel, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist, spricht Bände für sich. Das heißt also, da war so die Keimzelle der Idee. Und wie lange dauerte es dann, bis zu dem Moment, wo du dann vorstellig wurdest bei einem Verlag?
Ich glaube, das mit dem Metzger, die Geschichte vom Metzger, war im Winter und ich habe dann Ende Dezember noch das Exposé fertiggestellt und hatte dann im Januar meine ersten Gespräche mit Verlagen. Und es war ganz interessant, so in dem Moment, wo ich dann eigentlich wusste, ich möchte jetzt ein Buch machen und habe meine favorisierten Verlage angeschrieben und das eben eingeschickt. Zur selben Zeit kamen Anfragen auf mich zu. Und letztlich habe ich einen Verlag gewählt, der mich angefragt hat. Es sollte wohl irgendwie Schicksal sein, dass wir uns finden zum richtigen Zeitpunkt. Ja.
Welcher Verlag ist das? Magst du das sagen?
Genau, Next Level Verlag. Die haben zum Beispiel das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden rausgebracht und die haben eine Unterkategorie, der Deutsche Wirtschaftsbuchverlag, der dazugehört und der bringt eben die Sachbücher raus.
Ah ja, okay. Das Kind in dir muss Heimat finden, ist natürlich ein absoluter Klassiker und ein gutes Omen dafür. Und den anderen Teilverlag kannte ich so noch nicht. Wir werden natürlich alle Angaben in den Shownotes verlinken, sodass meine Zuhörenden da auch den Zugang zu finden können. Bei dem ersten Kapitel in meinen Augen setzt du bereits so den Grundton, denn du sagst, Transformation, also Veränderung, ist nicht nur Chefsache. Was möchtest du damit adressieren, ganz zu Beginn deines Buches?
Das ist tatsächlich Thema 1 und gehört in das Kapitel Der Mensch im Zentrum, wo wir über verschiedene Sachen sprechen. Also da geht es um Resilienz, zyklusbedingtes Arbeiten, Selbstführung, aber auch um Nahrung und Schlaf, also alles, was den Mensch betrifft. Und da ist der erste Punkt eben, Transformation ist nicht nur Chefsache, weil mir in der Arbeitswelt schon oft auch auffällt, dass sich Arbeitnehmer gerne auch als Opfer einer Transformation sehen. Die, die das aushalten müssen, dem ausgeliefert sind. Und das ist ganz wichtig, um in dem Buch gut reinzukommen, zu verstehen, dass man selbst auch Gestalter von Transformation ist als Arbeitnehmer. Und das soll eben ein sehr motivierender Einstieg sein, wo es auch nochmal wirklich um 3 konkrete Tipps geht, wie du Gestalter als Arbeitnehmer in Transformation sein kannst, wie zum Beispiel, dass du auch irgendwie dich beteiligst, indem du gemeinsam Lösungen findest. Es geht um eine gewisse Lernverantwortung, aber dass du auch ja Nutzen von dieser Transformation für dich als Arbeitnehmer ziehen kannst.
Ja, ich finde es sowieso schön, weil auch so vom Titel deines Buches, das hast du ja noch mal ein bisschen zugespitzt, das ist ja noch mal ein bisschen griffiger formuliert worden. Magst du mal vielleicht den Buchtitel noch mal einmal sagen für uns?
Genau, jetzt bist du schlauer als dein Chef. 100 Erfolgsgaranten für Fokus, Resilienz und berufliche Freiheit. Ja, das kann man vielleicht schon auch sagen. Wir haben in allerletzter Sekunde den Titel geändert. Das war für mich auf emotionaler Ebene ein absoluter Rollercoaster. Die Titeländerung kam aus einer sehr positiven Motivation heraus. Wenn das Buch fertig ist, geht es zum Lektor und dann schaut sich der Verlag das natürlich einmal ganz genau an. Der Verlag war sehr begeistert vom Buch und hat gesagt, hey, der Titel, den wir bis dorthin hatten, war zu passiv. Der spricht die Leute nicht direkt an. Wir dürfen da mehr sein, weil ich bin frech. Das Buch ist frech in einer gewissen Weise und löst ja auch Reibung aus, weil wir auch mit alten Glaubenssätzen zum Beispiel auch aufräumen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen da mehr. Und das haben wir natürlich nicht über Nacht entschieden, sondern es hat sich dann noch gezogen. Das war super aufregend und letztlich haben wir uns ja für doch einen sehr frechen Titel entschieden, den man in einer gewissen Weise schon auch mit einem Augenzwinkern sehen darf, weil natürlich geht es nicht darum, dass alle Arbeitnehmer schlauer sind wie ihr Chef, aber es passt eben zu dem, dass du auch Teil einer Transformation bist, dass du Teil der Zukunft bist, aber das auch selber in der Hand hast und du mit meinem Wissen ja wirklich eine Top-Leistung erzielen kannst und zukunftsfähig werden kannst.
Ja, ich finde das auch sehr authentisch. Also ein bisschen kenne ich dich ja nun durch das, was ich so erlebe auf Social Media, aber auch durch unsere Gespräche hier. Und ich finde auch, dass frech das passt und auch so unprätentiös, also unkompliziert und einfach wirklich einfach raushauen. So ist es halt. Und dazu passt natürlich auch die Metzger-Geschichte unheimlich gut. Und eben, du visierst da nicht nur Menschen an, die können das Buch und sollten das Buch natürlich auch lesen, die sich da in den Chefetagen befinden, sondern eben wirklich einfach auch so das Fußvolk, sagen wir es mal so, ganz normal all die Menschen, die dann im Endeffekt natürlich auch die Transformation tragen und mittragen. Und wir wissen ja aus den Studien, dass eben ein Großteil der Transformation deshalb scheitern, weil diese Menschen nicht an Bord genommen werden. Obwohl es tolle Begleitungen von solchen Change-Prozessen, die auch gut sind, aber irgendwie scheitert es ja seit über 50 Jahren, seit Kotter, der uns erzählt hat, in den 8 Stufen müssen wir vorgehen und da gehört Partizipation dazu. Und irgendwie passiert es ja dann doch nicht so, wie es sein sollte. Von daher änderst du da jetzt mal den Zugang.
Genau, also und ich glaube, was wir halt oft verpassen, ist, dass wir das kurz und knackig zusammenfassen. Und ich komme ja auch aus einer digital-social-media geprägten Seite, wo wir eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Und das findet sich im Buch schon auch wieder. Also es ist wirklich ganz, ganz kurz zusammen auf den Punkt gebracht. Und du hast recht, es ist eine ganz, ganz breite Zielgruppe. Und das war für uns auch im Verlag und auch für mich im Schreiben oder als Autorin dann gar nicht so leicht, irgendwie alle mitzunehmen. Aber man kann letztlich auch nicht immer alles abdecken. Deswegen sage ich immer kuratierte Themen. Es sind nicht alle Themen, die da Arbeitsmarkt hergibt, aber 100 finde ich sind schon ziemlich viel und der Titel natürlich spricht er vor allem Arbeitnehmer an, aber er spricht auch viele Führungskräfte an, weil natürlich wollen Chefs natürlich auch wissen, okay, was erzählt man jetzt Arbeitnehmern, dass sie danach schlauer sind als ich und daher sorgt er, glaube ich, so auf allen Ebenen für Reibungen.
Jetzt sind die Zeiten ja so, dass extrem kontrovers diskutiert wird. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Da wagt sich jemand raus. Dann erntet man erstmal einen Shitstorm. Hast du Angst vor einem Shitstorm in irgendeiner Weise? Dass zum Beispiel jetzt jemand sagt, also das geht ja schon mal gar nicht, dass da nicht gegendert wird. Ist das zum Beispiel ein Thema? Oder sagst du, da bin ich frisch, unbekümmert, frei?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt in den vergangenen Tagen, seit wir die Titeländerung durchhaben, auch mit ein paar gesprochen, habe gesagt, boah, ich bin echt mal gespannt, ob das auch alle so verstehen und so. Und jetzt habe ich ja heute schon das erste Feedback und das ist natürlich sehr, sehr positiv durchweg. Also es gab gar keine kritischen Stimmen bisher und auch mein Umfeld konnte das immer gar nicht so verstehen. Und deswegen bin ich so gern mit dir im Podcast, weil ich auch bei dir wieder merke, du verstehst irgendwo auch die Bedenken, die da schon auch da sind. Und zum einen jetzt mit Gendern, wir haben einen Hinweis im Buch ganz zu Beginn, der eben einfach nochmal auf die Leserlichkeit eingeht. Ich bin jemand, der gerne gendert und sich jetzt nicht dagegen stellt. Auf dem Titel muss es einfach gehalten werden. Und es geht ja auch in so ein gewisses Rollenbild rein. Man darf diesen Titel nicht zu ernst nehmen. Ich bin mal gespannt, wenn es dann alles größere Kreise zieht, ob da noch was kommt, ob man das kritisch sieht, dass eine junge, blonde Frau so ein Buch mit so einem Titel rausbringt. bringt. Das werden wir sehen. Aktuell ist das Feedback wirklich ausgezeichnet.
Wunderbar, das freut mich sehr. Du hattest ja vorhin bei dem Metzger schon erwähnt, dass da ja so eine gewisse Teamdynamik zu beobachten war, würde man jetzt vielleicht aus so einer organisationstheoretischen Perspektive sagen. Ich finde das nach wie vor ja schön, wenn ich mir vorstelle, du bist beim Metzger und hast dann solche Überlegungen, stellst du dann an. Da hast du ja nun auch ein paar aktuelle Erkenntnisse zu sammeln können. Magst du da mal so einen kleinen Einblick geben, welche Art diese sind?
Ja, es ist immer ganz witzig. Also ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass man dann von der Arbeit so geprägt ist, dass man Dinge im Alltag sieht. Also so viel zu dieser Metzger-Geschichte. Ich sehe sowas auch, ich habe sowas auch schon bei McDonald's gesehen oder auch in meinen eigenen Teams. Und im Buch habe ich eben diese Gedanken so mit reingebracht, dass ich mir auch mal angeschaut habe, okay, was gibt es eigentlich für aktuelle Studien, die so ein bisschen da Aufklärung schaffen? Da gibt es einen ganz spannenden Punkt, und zwar gibt es eine aktuelle Studie zu Online-Gaming von der University of Houston. Die wurde veröffentlicht im November 2024 und sie sagt aus, wer regelmäßig sogenannte Massively Multiplayer Online-Games, also MMOs, spielt, trainiert nicht nur strategisches Denken, sondern eben auch Führungsqualitäten, Teamarbeit und Problemlösungen, also Fähigkeiten, die in einem modernen Arbeitsumfeld unverzichtbar sind. Und das sind eben, um da mal so einen Geschmack fürs Buch zu bekommen, ich habe auch versucht, das mal von anderen Seiten zu betrachten oder aufzurollen und eben Studienergebnisse, die vielleicht nicht klassisch auf LinkedIn geteilt wird, mal mit reinzubringen. Das allgemeine Verständnis, ja.
Okay, das heißt also, das wäre dann auch eine Anregung mal für Teams, die mal was ausprobieren wollen, Dinge mal anders anzugehen oder Fähigkeiten anders zu trainieren? Oder was wäre so der ganz konkrete Impact?
Also ich glaube, dass jetzt ein Beispiel von dieser Studie eher so ein bisschen zur Einleitung und Aufklärung oder mal das so ein bisschen von der anderen Seite zu beleuchten. Jetzt zu sagen, geht alle los und spielt MMOs, Gaming-Spiele, das ist, glaube ich, nicht der richtige Tipp dahinter. Nichtsdestotrotz werden wir in Zukunft, wenn es um Teamdynamiken und Lernen geht, auch auf solche Dinge zugehen, wenn man sich auch eben die Entwicklung Richtung KI sieht, wird Lernen nicht mehr so statisch und schriftlich passieren, wie wir das heute kennen, sondern eben auch über zum Beispiel interaktive Tools oder eben halt auch Spiele passieren. Und genau, es lohnt sich einfach mal darüber zu sprechen, dass es da eben auch schon also eine positive Entwicklung gibt und dass man eben, wie gesagt, sowas ja auch mal in Zukunft auch im Berufsleben mit anwenden kann. Und ich finde, ehrlicherweise, es wäre total cool, wenn ich eben auch bestimmte Inhalte viel spielerischer lernen dürfte und damit zum Beispiel auch meine Teamarbeit trainieren könnte, wie das jetzt in dem Beispiel genannt ist. Aber wie gesagt, wir gehen ja gerade so auf ein paar Punkte vom Buch ein. Die sind von bis, wir haben alles dabei, ne? Und das ist jetzt eher, also das Thema Online-Gaming ist da schon so ein bisschen spitzer platziert, ja.
Alles klar. Du hast vorhin, das spricht mich natürlich an, ich bin ja auch Mutter von 3 Kindern, die sind in den 20ern, aber habe natürlich auch diese ganze Geschichte hinter mir, wie das dann sich vereinbaren lässt. Magst du ein bisschen über diese Thematik sprechen oder generell Frauen im Job? Was hast du da so für, ja, vielleicht neue oder etwas unbekanntere Inputs mitzubringen?
Ja, ich fand es super interessant. Das war für mich ein ganz klarer Punkt, der mit reinkommt. Ich hatte nämlich zuerst die Studie gelesen, schon bevor ich das Buch geschrieben habe. Und zwar gibt es da gerade was ganz Aktuelles vom Management-Softwareunternehmen Textio. Eine Studie aus dem August 2024, die zeigt, dass zum Beispiel 76% der leistungsstärksten Frauen in Unternehmen negatives Feedback erhalten, während zum Beispiel Männer auf gleicher Ebene das nur zu 2% bekommen. Also das Feedback an Frauen konzentriert sich zudem laut Studie häufig dann auch noch an Persönlichkeit, Ausstrahlung und Verhalten und viel seltener an konstruktives Feedback zu ihrer Arbeit. Und als ich diese Studie gelesen habe, dachte ich mir so, das müssen wir unbedingt teilen, weil das ist, glaube ich, vielen, die eben auch Frauen nicht konstruktiv für ihre Arbeit kritisieren, sondern vor allem persönlich gar nicht bewusst. Und ich habe das super häufig erlebt, dass viel häufiger mein Wie kritisiert wurde, anstatt mein Was, also was ich inhaltlich beigesteuert habe. Es wurde eher meine Stimmung oder meine Körperhaltung oder die Art und Weise, wie ich etwas gefragt habe, anstatt die Frage zu feedbacken. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Jeder, der das liest, wird ein Gefallen für viele Frauen sein, die das dann, wo dann vielleicht jemand auch einfach mit einem gewissen anderen Augenmerk drauf schaut, ne? Vielleicht hinterfragt man sich dann auch öfter, wenn man dann sowas mal gelesen hat und weiß, okay, krass, da gibt es sogar eine Studie dazu, das sollte mir jetzt vielleicht nicht mehr passieren, dass ich meine Kollegin auf ihr Verhalten kritisiere.
Dass man da ein bisschen sensibler wird und umgekehrt aber auch, dass den Frauen, denen das passiert, dass ihnen klar wird, dass das jetzt keine anekdotischen Einzelerlebnisse sind. Sobald wir dann erfahren, systematisch von solchen Studien, dass das wirklich System hat, dann stärkt das auch den Rücken und vielleicht ermächtigt es dann auch und enabled, empowert die Frauen zu sagen, das auch mal anzusprechen vielleicht. Pass mal auf, mir fällt hier gerade auf, dass du kommentierst hier gerade die Art, wie ich das sage oder wie ich mich hier verhalte oder wie ich mich gebe. Und ich meine, ich spüre das jetzt ehrlich gesagt auch bei dir selber. Das ist ja Intus. Du sagst ja auch, du hast ja vorhin auch gesagt, die junge blonde Frau. Also diese Stereotype, mit denen bist du groß geworden, die sind dir begegnet. Du weißt, wovon du sprichst. Und natürlich macht das was mit dir. Also deshalb bist du da jetzt auch sensibilisiert. Und ich finde es sehr schön, dass du dem jetzt Stimme verleihst.
Und gerade auch, wie du sagst, es betrifft ja verschiedene Seiten. Also zum einen hoffe ich, dass es Menschen lesen, die dasselbe erleben und sich dann dadurch vielleicht irgendwie selbstbewusster gegen wehren können. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass es Leute liest, die das machen, die sich dann sagen, okay, das kann ich jetzt nicht, das kann ich nicht schon wieder irgendwie mit das Äußere von meiner Kollegin irgendwie oder ihren Rock oder ihren Blazer oder sonst was irgendwie kritisieren. Also das Buch greift so an von so unterschiedlichen Stellen und zeigt halt wieder, ne, das sind auch Führungskräfte, für die das Buch definitiv gemacht ist. Und wenn es da eben um das Thema auch Frauen geht, ich habe da einige Themen mit drin, wie auch den Gender Pay Gap, Gleichberechtigung. Aber wie gesagt, auch das Thema Peter und Paula Prinzip habe ich ja eingangs kurz erklärt. Das ist auch etwas, was beide Seiten verstehen müssen, ne? Das muss einmal der Mitarbeiter, der Peter, verstehen, dass er vielleicht unglücklich am Arbeitsplatz ist, weil er vielleicht gar nicht die Führungskraft ist, sondern viel lieber die Fachkraft ist. Er muss das wissen, aber auf der anderen Seite muss es auch die Führungskraft wissen, die eben halt den Peter zur Führungskraft macht, ne? So habe ich verschiedene Themen in die Richtung mit drinne.
Wie siehst du die ganze Thematik Diversity? Würdest du sagen, das ist tot, das Thema, weil es ja auch politisch extrem immer wieder in der Kritik steht? Wie hast du das stattfinden lassen in deinem Buch?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Diversity ist für mich gar nicht tot. Ich habe da mir auch wirklich tolle Experten mit dazu geholt, zum Beispiel wie die Isabelle Gebien, wo es eben auch so ein bisschen darum geht, dass man über Zugehörigkeit zum Beispiel spricht, dass man weg auch von diesen klassischen, was viele eben bei Diversity und Inklusion verstehen. Ich habe zum Beispiel auch Dominique Jäger von der DKB, die ist Head of Diversity bei der DKB, habe ich auch mit drin, die zum Beispiel eingangs in dem Kapitel einfach erstmal aufklärt, was bedeutet das eigentlich? Also, wo fängt Diversität an und wo müssen wir eigentlich hinkommen Richtung Inklusion? Und genau, also es sind aber auch zum Beispiel Sachen dabei wie der Unconscious Bias, wo eben nochmal so ein bisschen auch das Thema hier Stereotypen, Schubladen und so weiter aufgeklärt werden eben. Und gerade in dem Bereich habe ich mir einige Experten mit dazu geholt, weil natürlich ist da eine gewisse Angreifbarkeit dahinter und es war mir wichtig, dass genau wir dem einfach auch viel Substanz geben und damit halt auch viel Wissen. Und deswegen habe ich mir da Leute auch nochmal extra dazu geholt, ja.
Auch ich beobachte das. Ich bin ja vom Institut New Work und wir haben dort auch so eine Fachgruppe in dem Bereich und das ist eben immer weiter von Diversity über Inclusion, aber jetzt eben das ganze Thema Zugehörigkeit, Belonging deutsam wird. Und ich denke, auch das geht ja ein bisschen auch in dieses Thema People-Pleasing, also im Sinne des, sich bewusst zu machen, wenn man diese Stimmen nicht einbindet und nicht hören lässt und nicht stattfinden lässt, dass da so vieles verloren geht, dass wir uns selbst damit so beschneiden. Und in meinem Beitrag geht es ja dann auch um das Thema, ja, was bedeutet das für die Innovationstätigkeit der Wirtschaft, wenn wir jetzt quasi diese Menschen gar nicht richtig stattfinden lassen, sondern alle immer nur das alte Nachplappern, also der Echoismus, der ja auch Bestandteil des People-Pleasing ist und jetzt auf dieses Thema Diversity bezogen, bisschen breiter gespannt, diese Erkenntnis, wir können uns das gar nicht leisten, diese Menschen nicht auch von ihrer Kreativitätsseite her, von ihrer Herkunft her, wo sie ganz andere Insights haben und Erfahrungen haben, die sie gesammelt haben, die sie dann eben nutzbringend einbringen können in diesen Entstehungsprozess. Wo wollen wir eigentlich unsere Organisation, unsere Arbeitswelt hin entwickeln? Wie können wir weiterhin wettbewerbsfähig sein vor dem Hintergrund dieser vielen Polykrisen, mit denen wir es da zu tun haben? Und deshalb denke ich immer, es ist doch auch eine Frage der Logik, nicht nur der Fairness, sondern auch der Wirtschaftlichkeit, der Effektivität, dass wir uns das gar nicht leisten können, die nicht mit reinzunehmen. Also auch das wieder so als Argumentation. Deshalb, ich meinte das natürlich sehr provokativ. Natürlich ist Diversity nicht tot. Nur es wird von manchen, die es vielleicht nicht mehr haben möchten, weil es ihnen zu unbequem ist, wird es so diffamiert oder tot geredet. Und da finde ich schön, dass du dem Ganzen jetzt nochmal deutliches Gewicht verleihst.
Genau, und in dem Zusammenhang ist einfach wichtig, dass man gerade die das einfache Gerede nicht ernst nehmen, dass man denen eben einfach Studien und Zahlen an die Hand gibt, weil das ist ja ein Thema, was einfach schon total lange ja mit Daten untermauert ist und trotzdem wird es so wegignoriert. Und der Bereich bringt viele, viele Zahlen mit dabei im Buch und Experten und ich hoffe, ich kann damit dann ein paar Leute überzeugen.
Lass uns doch noch mal so zum Abschluss über ein Themenfeld sprechen, wofür du natürlich auch sehr stehst. Also ich finde auch, dass du eine tolle Kombination bist. Einmal, du hast die Dinge selber erfahren, du bist Teil der jungen Generation, der Machergeneration und hast also Corporate-Welt erfahren, aber du bist jetzt auch seit geraumer Zeit so im ganzen Bereich Social Media unterwegs. Und da fallen natürlich so zwei Stichwörter mit rein. Einmal so das ganze Thema Corporate Influencing, aber auch Personal Branding. Und auch das ist ja ein wichtiges Themenfeld in deinem Buch. Magst du uns da noch mal so ein bisschen in deine Gedankenwelt mit reinnehmen?
Wir kennen ja Bücher, die über Vertrauen gehen, über emotionale Intelligenz, über Soft Skills und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema am Arbeitsmarkt, definitiv. Deswegen gibt es dazu eben auch Kapitel und Themenpunkte. Aber es gehört für mich Technologie und Digitalisierung sowie Social Media absolut mit dazu. Also zu sagen, Social Media hat keinen Einfluss auf die moderne Arbeitswelt, wäre in meinen Augen verheerend. Und ich habe da so tolle Personen mit dabei, wie so ein Hans Neubert, der das einmal so zu Beginn vom Kapitel so ein bisschen einordnet. Was ist eigentlich wichtig, wo, welche Kanäle spielen eine wichtige Rolle, eben auch für den Arbeitsmarkt. Aber es sind auch eben so Sachen drin, wie wohin bewegt sich, sage ich mal, das ganze Thema Recruiting in Verbindung mit Social Media. Auch ein super wichtiger Punkt. Und auch Personal Branding habe ich mit reingenommen. Zum Beispiel, weil Personal Branding klar in der Social Media Welt stattfindet, aber es beginnt ganz oft in der Offline Welt. Personal Branding hat nicht nur etwas mit der Social Media dazu, so geht es so ein bisschen los in diesem Kapitel, sondern es hat auch was damit zu tun, wie wir im Alltag mit unseren Kollegen umgehen, wie wir unsere Arbeit machen, wie wir vielleicht eben auch intern erstmal unsere Expertise sichtbar machen und dann eben den verlängerten Arm auf Social Media finden und darüber eben auch noch mal ganz, also ganz viel mehr auslösen können, viel mehr Leute erreichen können. Und das versuche ich so ein bisschen näher zu bringen, weil Personal Branding ja schon so ein bisschen zu einer Show auch abgestempelt wird, weil man es nur auf Social Media sieht. Aber Personal Branding fängt ja im Unternehmen an. Also ihr kennt das bestimmt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man eben Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzte kennt, die haben bestimmtes Standing, die stehen für was, die haben bestimmte Stärken, für die sie bekannt sind. Und das ist da, wo Personal Branding anfängt. Und deswegen ist es so relevant, eben auch für den Arbeitsmarkt und für das Buch. Darüber hinaus geht es dann natürlich auch um Corporate Influencing, was so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, dass man eben Wissen aus den Unternehmen sichtbar macht, dass man eben auch mehr sichtbar macht, die Internas, jetzt ohne Zahlen, sondern eher so, wie ist die Kultur im Unternehmen, dass das so ein bisschen nach außen kommuniziert wird und sowas funktioniert. Natürlich hervorragend über Corporate Influencer. Und ich habe ja zu meiner Zeit bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf mir eben angefangen mit LinkedIn und habe dort ja auch schon über das, was ich in meinem Arbeitsalltag erlebt habe, in meiner Praxis eben auch schon geschrieben. Damals stand Corporate Influencing noch ganz, ganz am Anfang und mittlerweile ist das ja wirklich in ganz, ganz vielen Unternehmen und das habe ich auch nochmal einfach in dem Buch mit reingenommen, zusammengefasst, was ist da wichtig, warum macht man das, warum ist es sinnvoll eben für die, die das vielleicht machen wollen oder die vielleicht auch einen Kollegen haben, der das macht.
Ja, ich erlebe da schon auch aus eigener Perspektive viele Fragezeichen. Also viele sagen ja, boah, die ist aber so aktiv und ist das denn jetzt stimmig zu dem, was das Unternehmen immer alles sagen will? Ich meine, es gab ja auch mal Zeiten, da haben Kommunikationsabteilungen sehr streng darauf geschaut, was wird nach außen gegeben. Das ist, glaube ich, heutzutage so gar nicht mehr möglich. Das wird man nicht mehr zurückbinden. Und das dann von vornherein auch strategisch mitzudenken und mitzugestalten, ist wahrscheinlich hier auch wieder das A und O, ne? Nehme ich mal an.
Wir müssen ja auch die Leute drumherum mal so ein bisschen aufklären und sagen, hey, weißt du, das ist, also auch wenn du das selber nicht machst und das dein Kollege ist, das ist wichtig für euren Arbeitsplatz, weil ihr kriegt dadurch neue Talente. Ne? Ihr werdet als Unternehmen sichtbarer, ihr verhindert womöglich vielleicht Personalmangel, weil viel mehr Leute von euren Unternehmen Bescheid wissen. Ne? Und das muss man halt einfach mal so ein bisschen einordnen. Und das habe ich in dem Kapitel gemacht.
Also so das Wozu, also den Purpose dann auch deutlich sichtbar machen. So ein bisschen ähnlich ja auch wie deine Eingangsthese, wo du sagtest, ja, Transformation betrifft uns alle. Also auch hier so eine Demokratisierung im Grunde genommen, das auch zur eigenen Sache zu machen, zu erkennen, dass man da auch ganz viel liegen lässt, wenn man sich da nicht aktiv mit einbringt. Und ja, das ist ja eigentlich konsequent dann am Ende zu Ende gedacht, ne? Dieser Punkt, Transformation ist nicht nur Chefsache, sondern das ist auch eine Sache der eigenen Person.
Es geht in dem Buch nicht darum, dass man den Leuten sagt, was sie zu tun haben und dass es nur diesen einen Weg gibt, sondern es geht darum, mal die Sachen einzuordnen, auch zu motivieren für moderne Veränderungen, für die Zukunft zu motivieren. Es sind ja auch super viele am Markt einfach überfordert, gefrustet, weil sich gefühlt hat, einfach jeden Tag alles verändert. Und das ist eigentlich etwas, was ich hätte abschließend gesagt, dass es wichtig ist, dass wir die Leute auch für die Zukunft motivieren, dass wir denen irgendwie auch Lust darauf machen und denen so ein bisschen den Frust rausnehmen und sie zum Teil der Transformation machen und denen auch den Mehrwert aufzeigen. Und das sind viele Themen, na, egal ob es jetzt eben um Transformation oder eben auch Corporate Influence, Personal Branding oder eben Aufklärung rund um den Gender Pay Gap geht, dass wir die Leute halt darin stärken, ja, und nicht denen sagen, was sie zu tun haben und was ihre Aufgaben sind.
Du sprichst ja dann auch davon, dass es auch so ein Right to Disconnect gibt. Und auch das ist hier ganz wichtig. Was bedeutet das ganz praktisch?
Ja, das ist tatsächlich der letzte Punkt im Buch, Right to Disconnect, weil wir in der Arbeitswelt in die Richtung rutschen, wo wir halt dauer erreichbar sind. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ständige Erreichbarkeit ein massiver Produktivitätskiller ist. Also der sogenannte Techno-Stress entsteht nicht nur durch die Arbeit selbst, sondern vor allem auch durch das Gefühl, ständig auf Empfang sein zu müssen. Also das Gehirn bleibt in einem Zustand erhöhter Vigilanz, also einer Wachsamkeit, was die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol dauerhaft hochhält. Und ich fand es irgendwie passend, in dem Buch damit abzuschließen, dass man eben auch sich mal im Kopf auch von dieser Wachsamkeit, von diesem Dauererreichbaren so ein bisschen zu distanzieren und ein Bewusstsein dazu zu schaffen, dass das einem, dass das wichtig ist, um eben auch eine bessere Resilienz zu schaffen und irgendwie auch zu regenerieren, fand ich als letzten Punkt einfach sehr passend. Und da gibt es eben auch schon ein paar gute wissenschaftliche Grundlagen, die mit da drin sind.
Was sind so die nächsten Wochen für wichtige Meilensteine, die jetzt noch vor dir liegen?
Ich starte jetzt eine Promotour, in der ich natürlich vor allem in Podcast stattfinde, in der Presse, im Newsletter und so weiter. Und natürlich das Thema auch selber vorantreibe. Das ist einfach eine aufregende Zeit, wo man die Bestellungen hochhalten muss. Daher an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte bestellt das Buch vor. Das ist ganz wichtig auf Amazon. Den Link findet ihr überall auf meinen Seiten. Und wenn wir wirklich so ein bisschen in der Arbeitswelt was besser machen wollen, die Arbeitnehmer motivieren und abholen wollen, dann müssen wir gucken, dass dieses Buch wirklich in jeden Buchladen kommt, in jedem noch so privaten kleinen Store irgendwo stattfindet. Und das schaffen wir eben halt durch diese Vorbestellungen. Und jetzt stehen noch wichtige Termine an, wo ich mit vielen Leuten eben über das Buch spreche, sie davon überzeuge, das mit ihrer Community, wie ich heute mit dir auch teile. Und ich freue mich das sehr, weil ihr merkt bestimmt, das Thema liegt mir am Herzen. Ich habe das Buch nicht für mich geschrieben, sondern ich habe das eben für Arbeitnehmer und für die Arbeitswelt geschrieben und freue mich da über jede Unterstützung.
Ja, das wollen wir auf jeden Fall tun und ich werde hier meinen Teil dazu beitragen und freue mich natürlich dann auch, weil ich ja auch mit an diesem Buch ein kleines Stückchen mitwirken konnte. Möchtest du noch so einen letzten Impuls an meine Zuhörenden zum Abschluss mitgeben?
Ja, seid alle Teil der Zukunft, Teil der Veränderung und kauft das Buch.
Macht das ganz genau, richtig. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch hier im Podcast. Wünsche dir viel Erfolg für die noch anstehenden Wochen, die da diese aufregende Reise, die jetzt hinter dir liegt. Das Ganze ist ja auch immer so nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Irgendwie wird es weitergehen. Du wirst das noch weiter zur Diffusion bringen. Wahrscheinlich sind dann noch Keynote-Speeches angedacht und sonstige Runden, in denen du dann stattfinden wirst. Und das werden wir dann weiterhin begleiten. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich dann wiederzusehen. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Verena, ich hoffe, wir hören uns in einem Jahr vielleicht nochmal wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin dabei gewesen bist. Ich bin noch ganz beseelt von unserem schönen Austausch. Wir haben anschließend noch ein bisschen weitergeredet und ja, ich hoffe, der Geist dieses Buches konnte ein bisschen bei dir landen und du hast schon so einen kleinen Einblick von diesem Buch bekommen. Ich persönlich schätze bei Emma diese Kombination aus sehr zeitgemäßer Ansprache. Wie ticken Menschen, die heutzutage im Arbeitsleben stehen? Wie wollen die auch mit Wissen inspiriert werden? Und gleichzeitig so eine sehr bodenständige, sehr echte und sehr nahbare Art. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Wenn du darüber nachdenkst, in meinen Podcast Podcast zu kommen mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen, mit dem, was dich bewegt, melde dich gerne bei mir. Ich habe da schon länger nicht mehr zu aufgerufen, aber ich habe einige Gäste schon gehabt, die eben von sich aus sich gemeldet haben, gesagt haben, doch, ich habe Lust und Laune, zu dir in den Podcast zu kommen, und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich zu melden. Ansonsten findest du alle relevanten Informationen wie immer in den Shownotes. Bei all dem, wozu du dich vielleicht auch durch das Buch von Emma inspirieren lässt, denke dran, der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter. Einfach mal machen. Bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.